Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die 96. Sendung von der CeBIT hier in Hannover vom Stand von G-Data. Und wir sind fix und fertig. Ja, noch nicht so ganz, aber wir sind eigentlich noch guter Dinge. Wir müssten aber vielleicht mal darüber sprechen, wie schwierig es doch hier zu produzieren.
Ja, ich rechne also dauernd von 96 bis 100 sind es, sind es 4 Sendungen, oder?
Soll ich dir einen Rechenschieber holen?
Ja, gut.
Damit kannst du noch umgehen.
Ja. Es ist nicht so einfach eine Sendung zu machen hier von der Messe.
Denn ja, selbst wenn wir sie einfach machen, aber auch Fernsehen, das muss dann hier geschnitten werden. Und die Kommunikation mit einem fremden Team ist nicht so einfach. Dann muss es übertragen werden nach Köln. Wenn es länger ist, muss per Kurier geschickt werden. Dann kommt es in Köln an, dann stellt man fest, da stimmt dies und das und jenes.
Düsseldorf.
In Düsseldorf, ja. Auf dem Parkplatz da.
Ist ja noch erschwerend, ne?
Ja, klar. Und dann muss das da nachbearbeitet werden. Und dann muss es ins Internet gestellt werden und vorher gesendet werden. Und wir wissen nicht, wer, wann, wo, was tut und warum und wie es eingestellt
wird. Ja, Senor Lamento.
Die Jungs und Mädels gibt es ja auch in Düsseldorf. Ja. Die sind kräftig dabei und man sollte sagen, Dankeschön, dass ihr euch mit uns so abgebt und so viel Mühe macht.
Genau.
Und wir geben unser Bestes.
Ja, auch jetzt in dieser Sendung. Sehr interessant. Es wird vielleicht wieder fehlen, so ein bisschen der kleine CeBIT. So die Taschenuhren oder irgend sowas.
Ich denke, was will er denn jetzt? Der kleine Hunger oder irgendwo kommt er aus der Welt? Na, ist egal. Also Michael ten Hompel, Internet der Dinge ist ein wichtiges Thema und den Professor haben wir bei uns hier in der Sendung. Und dann kommt einer,
und
den
hier
wir schon mehrfach
im Studio.
Hatten.
Dann kommt der Klaus Knopper mit seiner Frau hier zu uns ins Studio.
Ja.
Und auch der Professor Pinkal aus Saarbrücken, Spracherkennung, Linguistik und so weiter, wird sich bei uns im Studio einfinden. Was das Internet bedeutet, ich glaube, das weiß heutzutage jedermann. Es gibt ein neues Internet, es soll ein neues Internet geben, das Internet der Dinge. Und Professor ten Hompel ist bei uns im Studio, er ist der Internet der Dinge-Papst in Deutschland, kann man das so sagen? Auf jeden Fall ist er sehr früh dabei und hat sich sehr früh damit beschäftigt. Es ist ziemlich komplex, was wir jetzt hören werden, es ist nicht so trivial, es ist wahrscheinlich noch schwieriger als das Internet selbst.
Ja, wir wissen ja im Grunde genommen, wie das bisher läuft. Man klebt einen Aufkleber auf irgendein Paket und gibt das irgendeinem Dienst mit und der bringt es irgendwo hin. Jetzt wollen Sie das aber so machen, dass diese Dinge selbstständig wissen,
also
wer sie sind, wo sie hin sollen, was sie eigentlich in welcher Geschwindigkeit. Wie soll das funktionieren?
Der Gegensatz wäre dazu Pakete. Und da steht immer einer, der guckt drauf, wo geht das hin? Aha, da und da hin, da tut es nach links oder tut es nach rechts. Und da guckt demnächst keiner mehr drauf, ne?
Genau so ist es, ja. Beziehungsweise auch keine Maschine drauf. Aber es sind in der Tat ja auch häufig noch Menschen, die eben drauf gucken. Das wird dann nebenbei gesagt so bleiben. Nur, dass er in Zukunft das Paket selber fragen kann, wo muss ich hin und bin ich wirklich am richtigen Zielort angekommen.
Aber nicht der Mensch, sondern irgend so ein Automat, der ihn fragen wird.
In erster Linie denken wir natürlich an Automaten, die das dann eben auch vollautomatisiert abfahren können. Aber in der Tat auch, selbst wenn wir ein Paket übergeben, dann kann in Zukunft eben der Postmann dann eben auch das Paket selber nochmal fragen, ist es wirklich das Richtige? Und zum Beispiel mit einer elektronischen Kundenkarte oder so etwas checken, ob auch der Empfänger der Richtige ist. Und dadurch wird die Datenübergabe dann zusätzlich auch nochmal sicher.
Welche Informationen werden dem an solchen Paket mitgegeben?
Im Wesentlichen Zielinformationen und auch der Weg dorthin, das sogenannte Routing, also die Zwischenstation, wie kommt das Paket zum Ziel. Dieses Routing wird allerdings dynamisch gehandhabt. Es kann ja auch mal sein, dass ein Weg ausfällt und dann muss dieses Routing geändert werden. Dementsprechend brauchen wir auch etwas schlauere Chips, also mit etwas mehr Speicherplatz, ungefähr 2 Kilobyte, in denen wir diese Informationen speichern.
Spielt da auch das GPS eine Rolle dabei? Oder spielt da irgendwo, wird da Köln zum Beispiel als Breitengrad und Längengrad gespeichert?
Es gibt einen ersten Prototyp, in dem das tatsächlich so gemacht wird. Das ist mit einem großen Handelshaus zusammen, eine internationale Lieferkette, wo Container in dieser Form tatsächlich kontrolliert werden. Man muss sich vorstellen, dass etwa 10% der Container, leer oder voll, aber auf der Strecke bleiben, auf den internationalen Handelswegen.
Auf der Strecke heißt, die verschwinden.
Ja, verschwinden, ja.
Verschwinden. Auch Diebstahl und so. Und
auch Diebstahl, aber teilweise wissen wir auch einfach nicht, wo sie sind oder wissen die Systeme nicht, wo sie sind. Und da macht sich eine solche Investition natürlich sehr bezahlt, wo der Container sich selber melden kann und auch melden kann, wo er ist. Und das passiert dann in der Tat im GPS.
Was heißt melden können? Aktiv, dass er selbst sagt, hier, keiner will mich haben, oder wie geht das?
Ja, bei den Containern, da haben wir es ja mit wertvollen Gütern zu tun. Da sprechen wir immer sofort über viele tausend Euro, die sich da drin befinden. Und da kann man eben auch einen aktive Komponente einbauen. Und da gibt es schon verschiedene Lösungen, die GPS, zukünftig Galileo, mit integrieren, um dann eben auch den genauen Standort mitzuteilen. Und das funktioniert im Grunde genommen eben per Funktelefon, also GPS.
Jedem Container sein eigenes Telefon. Wenn wir jetzt ein solches neues System einführen, normalerweise führt man neue Systeme ein, um irgendwelche Vorteile zu haben, dass man schneller liefern kann, dass man preiswerter liefern kann. Wo ist der Hauptvorteil dieses Systems?
Der Hauptvorteil ist, dass sich das System selber steuert. Wir haben heute große Probleme und zunehmende Probleme, unsere komplexen und immer schneller wachsenden Logistiksysteme vernünftig zu steuern. Und wenn das Paket selber weiß, wo es hin muss, dann kann es eben sich selber auch dorthin steuern und muss nicht jedes Mal an jeder Entscheidungsstelle ein zentrales System fragen. Dadurch steuert sich das System letztendlich wie ein großer Ameisenhaufen von selber. Der einzelne Ameise hat nur wenig Intelligenz, aber in der Summe ergibt sich ein sehr gut gerichteter Materialfluss. Jeder, der mal Zucker im Sommer vergossen hat, weiß, dass das ein sehr gerichteter Materialfluss ist, und so ähnlich funktioniert auch tatsächlich das Internet der
Dinge. Muss aber dann DHL, UPS und German Parcel, die müssen dann aber auch alle mitmachen.
Die müssen alle mitmachen, die haben alle großes Interesse an dieser Entwicklung, und wir sind auch ein großes Stück schon angekommen an diesem Ziel. Die ersten Prototypen laufen. Und wir haben auch inzwischen intelligente Etiketten, die ohne Batterie, aber mit Anzeige ausgestattet, entwickelt wurden bei unserem Schwesterinstitut, dem IZM, Fraunhofer Institut.
Was zeigen die an?
Die zeigen tatsächlich dann eben auch die Adresse nochmal an, aber auch diese Anzeige kann eben wieder geändert werden. Witz dabei ist bloß, dass sie mit sehr hoher Qualität anzeigen können, ohne Energie zu verbrauchen, und damit geeignet sind, eben auch auf ein Paket geklebt zu werden.
Wie hoch sind denn die Kosten? In welcher Spanne liegen die für ein Paket oder für ein größeres Gebinde?
Ja, die jetzigen Preise für eine solche intelligente Anzeige, die liegen noch bei mehreren 10 Euro. Die ganz einfachen Etiketten, die nur dazu da sind, überhaupt das Warenstück selber zu identifizieren, das fängt bei 5 Cent an, bei entsprechenden Stückzahlen. Und wir brauchen für unser Internet der Dinge etwa Tags in der Größenordnung 50 Cent, 1 Euro, was sich aber bei ganz, ganz vielen Applikationen, denken Sie an Paletten oder so etwas, man kann die Dinge auch wiederverwenden.
Das ist ja der Witz dabei. Wollte ich gerade fragen.
Na, und viele Kreisläufe sind auch geschlossene Kreisläufe, Palettenkreisläufe zum Beispiel. Da werden die Paletten dann einfach zu Hunderttausenden standardmäßig schon getaggt, wie wir sagen, also mit dem Etikett versehen.
Nun ist es ja immer schön, wenn man so als Forscher und Entwickler nach vorne denkt und wunderbar alles. Und dann gibt es aber nachher in der Praxis ziemlich viele böse Menschen, die sagen, das ist ja eine tolle Sache für mich. Da ist ein... fällt nichts Besseres ein, ein Speiseeis, das ist unterwegs von der Firma Y, und wenn ich jetzt die Tags umprogrammieren kann, dass mein Speiseeis statt des Y-Eises mein X-Eis zu dem Kunden kommt, habe ich doch gewonnen.
Ja, in der Tat, schon vom Start weg haben wir uns genau auch darüber Gedanken gemacht. Wir sind jetzt in der Lage, Passwortschutz einzusetzen. Der ist noch nicht hundertprozentig zuverlässig, das ist klar, aber es reicht natürlich, wenn ich einen Gegenstand tagge, von dem ich sowieso weiß, dass ich die Informationen Klartext sowieso am Gut habe, dann macht es ja auch wenig Sinn, eine sehr aufwendige Kryptografie einzusetzen. Und wir gehen aber davon aus, und das ist bei uns in der Fraunhofer Gesellschaft eine ganz breite Entwicklung, die von vielen Instituten getragen wird, dass wir zukünftig eben auch wirklich intelligente Etiketten haben. Also sprich Etiketten mit einer ganz kleinen Energieversorgung, einer gedruckten Batterie, mit einem kleinen Prozessor, 16-Bit oder so etwas, einem kleinen
Speicher,
geschützter Speicher und einem kleinen kryptografischen Programm, was dann eben darauf läuft. Dann wird die Sache hundertprozentig sicher sein. So etwas wird natürlich heute auch schon nachgefragt, um die Daten sicher zu machen. Wenn wir von Datensicherheit sprechen, dann sprechen wir auch wirklich immer davon, dass wir nicht nur die Menschen, deren Daten schützen, sondern auch mal sichere Daten haben. Und das ist im Internet der Dinge wesentlich besser möglich, als das bisher mit der Papierform war.
Datensicherheit, wenn also jetzt mal ein solches normales, herkömmliches Verwaltungssystem abstürzt und die Daten sind weg und man muss ein altes Backup einspielen, dann ist erstmal Chaos programmiert. Wie sieht es denn in Ihrem System aus?
Ja, das haben wir alle schon mal gehabt. Also ich war vorher auch Unternehmer, bevor ich Institutsleiter wurde, und habe große Steuerungssysteme bei Airbus und bei Lego zum Beispiel realisiert, und dann haben wir es alle mal erlebt, dass wir am Mitternacht an der Anlage gestanden haben und keiner mehr wusste, wo denn eigentlich die 5000 Behälter, die gerade auf der Anlage waren, denn hin mussten. Und genau das können wir jetzt mit dem Internet der Dinge in sich vermeidet, dass solche Situationen, da die Dinge ja wissen, wo sie hin müssen. Das heißt, ich fahre das System wieder an und mit dem nächsten Identifikationspunkt haben sich ja alle Behälter wieder einmal gemeldet bei ihrer Zentrale und wissen nach wie vor, wo sie hin müssen. Ich habe eine redundante, eine zweite Datenhaltung am Gut. Das macht die Systeme sehr viel flexibler, aber eben auch sehr viel sicherer.
Und wenn so ein Paket vergisst, wer es ist und wo es hinkommt und nicht mehr weiß und
fragt es den Partner, das nächste Paket.
Das ist tatsächlich eine Variante, wie also bei den Ameisen auch. Die unterhalten sich ja auch untereinander. Aber bitte, das ist noch ein Stück Zukunftsmusik. Aber natürlich haben wir heute eben auch noch die Möglichkeit, wir schreiben einfach an das Paket nach wie vor Klartext dran, wo es hin muss. Haben aber mit dem Internet der Dinge, mit den intelligenten Etiketten den Vorteil, dass wir diese Informationen ändern können und sich kontaktlos auslesen können.
Soll ich Ihnen was sagen, Herr Tenhumpel? Ich wäre bei der Erfindung sehr gerne dabei gewesen. Ja. Aber bei der Fortführung, ich glaube, da reicht meine Kombinationsgabe nicht so ganz. Denn das wird ja ein Riesenprojekt. Wenn Sie die ganze Welt verinterneten wollen, der Dinge, das ist ja viel, viel komplizierter als das Internet selbst.
Ja, ja, in der Tat. Also es ist ein wirklich aufregendes Projekt. Mhm. Es ist ein Projekt, was ganz wesentlich mit aus Deutschland getragen wird, was mir unheimlich viel Freude macht. Weil wir haben alle so in den 80er Jahren haben wir gesagt, Mensch, wären wir jetzt in Redmond, wären wir in Silicon Valley, wären wir sonst wo. Es ist wirklich mal ein Projekt, wo man sagen kann, ja, ich bin froh, dass ich in Dortmund bin, weil da im Moment gerade die Post abgeht oder in München oder in Berlin, sind viele beteiligt.
Aber Sie sind nur Erfinder und Sie haben es auch noch nicht ganz gelöst.
Und wir haben es, absolut noch nicht ganz gelöst. Das ist noch viele offene Fragen.
Mit dem Enthusiasmus kann nichts mehr schiefgehen. Genau. Schönen Dank für den Besuch hier bei uns. Gerne. Bei uns im Studio Adriane Knopper und Klaus Knopper, sicherlich keine Unbekannten für die meisten unserer Zuhörer, denn Klaus Knopper ist durch seine Knoppix-CD bekannt geworden.
Und auch durch uns, durch unsere Sendung. Wir haben eine ganze Stunde mit den beiden.
Eine Sondersendung, ja, sehr erfolgreich. Ja. Und Adriane, das ist nicht nur der Vorname seiner Frau. Klaus, was heißt das?
Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment. Oh, da piept ein Handy.
Das ist hier auf der Messe normal.
Ja, das ist also ein Audio-Desktop, also ein hörbarer
Desktop. Also erstmal war der Name Adriane da und dann hatten wir überlegt, was könnte das denn heißen, oder?
Nein, erst war das Referenzsystem da. Und dann hieß zufällig meine Frau auch so.
Das gibt ja Zufälle im Leben.
Ja, es gibt Zufälle im Leben.
Ich bin mit dem Bus gefahren hier auf der Messe und da war einer drin mit dem Stock, ne? Mhm. Und sehbehindert, ganz stark sehbehindert, 10% nur noch. Mhm. Und da habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten und habe gesagt, sag mal, hast du denn keinen Computer irgendwie mit Sprachausgabe? Sagt er, zu teuer. Sag ich, wie zu teuer? Mhm. Da gibt es auch von Knopper dieses Linux und mit Adriane, das ist alles kostenlos. Ja, aber Linux, ich muss Windows machen, weil ich Windows-Programme habe. Ich habe nur Windows-Programme. Leider, hat
er gesagt. Hast du mal gefragt, welche Windows-Programme er nicht ersetzen kann?
Nein, Busfahrt dauert meistens nur 2, 3, 4, 5 Minuten.
Also du weißt ja auch über Windows nicht.
Aber das trifft eines der Kernprobleme, auf die wir auch gestoßen sind bei unseren Vorträgen. Dass viele Leute, gerade Blinde, Behinderte, die ihren Arbeitsplatz von einem Arbeitgeber bekommen haben, der entweder eine Quote zu erfüllen hat oder von sich aus gesagt hat, ja, wir lassen das übers Arbeitsamt bezahlen. Und da sagt der Arbeitgeber, alle unsere Mitarbeiter müssen mit den gleichen Programmen arbeiten. Egal, ob sie das jetzt gut können oder nicht.
Ja, man trainiert praktisch die Blinden dazu.
Ja, man trainiert also die Blinden dazu, so zu arbeiten und sich mit Problemen herumzuschlagen, die einfach gar nicht in ihrer Welt drin sind. Wenn die das dann mal geschafft haben, damit zurechtzukommen, mit dieser eigentlich für grafisch denkende Menschen gemachten Umgebung, dann wollen sie davon eigentlich auch nicht mehr weg, weil dann würde das ganze Wissen, was sie sich mühsam erworben haben, nutzlos. So denkt man zumindest.
Bei SAP kann ich vielleicht noch verstehen, oder?
Ja, gerade SAP ist ja eigentlich von der kleinen Seite her browserbasiert. Und da ist es egal, ob ich jetzt einen Linux, einen Windows-Desktop, grafische Oberfläche oder Textoberfläche habe. Die Programme funktionieren ganz genauso und sind besser zu bedienen für den Blinden, wenn sie eben nicht mit Buttons überladen sind und mit Bedienelementen, die man erstmal suchen muss, um sie überhaupt zu finden. Also das Problem ist hier nicht technischer Natur, sondern die bekommen einfach vorgeschrieben, was sie zu benutzen haben. Und da kann unser System noch so günstig sein und so gut. Die kriegen halt gesagt, ihr müsst Windows benutzen, ihr müsst diese Software benutzen, weil das dem Arbeitgeber auch gar nicht klar ist, was er den Leuten damit antut.
Aber es gibt ja nicht nur Blinde, sondern einfach auch Sehbehinderte, die nur einen gewissen Grad schlechter sehen als wir. Und die könnten theoretisch ja auch noch mit einem farbigen, bunten Bildschirm mit Bildchen arbeiten, wenn das größer wäre.
Das ist richtig. Und da hilft uns uns dieser 3D-Desktop Compiz Fusion, den wir ja auch auf der Knoppix DVD drauf haben, der es erlaubt, stufenlos zu vergrößern, beliebig groß, also man kann einen Buchstabe pro Bildschirmseite, der auch gleichzeitig einen Fokus drin hat, der automatisch erkennt, wenn sich irgendwo auf dem Bildschirm was tut, sich ein neues Fenster öffnet, zoomt er da automatisch hin, sodass man mitkriegt, wenn irgendwas passiert. Bei den anderen Lupen, die es unter Windows und Co. gibt, da bleibt man in der linken oberen Ecke drin oder man hat den Bildschirm zweigeteilt, der eine Teil ist vergrößert, der andere nicht. Finde ich furchtbar verwirrend. Aber mit diesem Echtzeitzoom von Compiz habe ich eben die Möglichkeit, in der Vollvergrößerung zu arbeiten und merke trotzdem noch, wenn irgendwo anders auf dem Bildschirm was passiert. Also die Software haben wir, das ist nicht das Problem.
Also ich konnte mir vorher gar nicht vorstellen, dass ich als Blinder eventuell zu eBay gehe. Denn da ist doch immer so ein Bild drin, da muss ich gucken, wie sieht denn das Teil da aus. Größeres Bild kann ich anklicken. Und jetzt habe ich aber hier auf der Bühne gesehen, dass die Adriane Knopper da schneller ist als ich.
Und als ich auch.
Ja. Ich würde mir also das Ding da vor der Nase wegsteigern.
Das ist in den meisten Fällen richtig.
Ja, wir haben also da hier auf der Bühne haben wir gezeigt, dass man sich Schuhe kaufen will. Ballerina-Schuhe sogar. Nur so als
sexy
Beispiel.
Sexy Ballerina.
Sexy Ballerina, ja. Kann man das alleine machen oder muss man jemanden haben, der sagt, die Schuhe sehen so und so aus? Oder muss man sich verlassen drauf? Ballerina-Schuhe sind so Dinger, die macht man, wenn man tanzt. Hat man die am Fuß.
Das kommt drauf an, also wie der Verkäufer den Artikel eingestellt hat, also auch beschrieben hat. Also in den meisten Fällen ist es in der Beschreibung mit drin, dass man dann die Farbe, die Größe, also ausgemessen, also wie lang, wie breit und so, das alles also mitbekommt. Falls es nicht der Fall ist, hat man die Möglichkeit, mit der Textkonsole Bilder anzuzeigen.
Und dann, was sieht der Blinde?
Der Blinde sieht nichts, aber die sehen der Person, die vielleicht daneben
dann
sitzt.
Dann muss man das sagen, ja. Komm mal her, erzähl mir mal, wie das Ding aussieht.
Also ich muss nochmal zurückkommen auf die Software für unsere Sehbehinderten oder Blindenpersonen. Ich mache auch gern Werbung für die CD und für Knoppix, weil es ist ja kein kommerzielles Produkt, es wird kostenlos verteilt und man muss wirklich sagen, all die Arbeit, die da drin steckt, die schenkst du ja im Grunde genommen dann Mitmenschen. Die Frage ist ganz einfach, was passiert denn, wenn ich jetzt plötzlich schlechter sehen könnte bis zur Blindheit und ich hätte noch immer mit Windows gearbeitet, was bei mir seit Jahren der Vergangenheit ist. Habe ich dann eine Chance von Windows plötzlich auf Linux umzusteigen, weil ich da die ganzen Tools kostenlos bekomme oder ist es dann vorbei, wenn ich blind bin? Kann ich gar nicht mehr umsteigen auf Linux?
Nee. Generell, wenn man grafische Benutzeroberflächen gewohnt ist und sieht immer schlechter, hat man die Möglichkeit mit Vergrößerungsfunktionen zu arbeiten. Die gibt es natürlich auch in gewissem Rahmen für Windows, nur kosten sie dort sehr viel Geld. Für Linux
hat er mir übrigens im Bus gesagt,
ja.
Das kostet viel Geld, hat er nicht. Und jetzt sitzt er mit der Lupe davor.
Das gibt es auch. Es gibt optische Vergrößerungsgeräte, mit denen man sich eine Weile behelfen kann, wobei in Deutschland wir den glücklichen Fall haben, dass man als Sehbehinderter und Blinder Anspruch hat auf solche Hilfsmittel, ob das jetzt Software oder Hardware ist, ab einer bestimmten Restsehstärke. Der Umstieg, um das aufzugreifen, von Windows auf Linux kommt natürlich darauf an, was man vorher gemacht hat, ist so ähnlich wie von Word für Windows auf OpenOffice für alles umzusteigen. Also es ist kein großer Unterschied, wenn man nur mit bestimmten Anwendungen arbeitet, die es für alle Plattformen gibt.
Ja, viele Leute sagen, aber es ist schwer, denn die Icons sehen ein bisschen anders aus, die bekannten Funktionen sind nicht mehr an der bekannten Stelle oder ich muss sie erst einrichten. Das ist ja eigentlich das große Problem. Ich selbst arbeite auch mit OpenOffice, auch mit anderen Sachen, aber ich brauche nichts oder mir fehlt einfach unter Linux nichts.
Ja.
Ich habe sogar noch dumme Bemerkungen vom Kollegen Back, wenn ich an der Konsole arbeite, das ist ja alles, das sind nur Zeichen auf dem Bildschirm, da ist ja alles schwarz. Er mag das nicht, er will auch seine bunten Bildchen haben.
Nee.
Warum eigentlich?
Oh, das ist manchmal ganz lustig. Schön.
Ja, wenn
ich
man
gehe
weiß.
Manchmal auch in diesen Zahlenmodus.
Wenn ich
da vor dem Mikrocontroller sitze, da ist auch alles Zahlen.
Das ist, wie haben wir das vorhin genannt, das ist nicht die Oberfläche, sondern die Unterfläche. Das ist die direkte Kommunikation mit der Maschine. Was ich in der Shell sage, was ich in der Kommandozeile sage, das ist Gesetz, das macht der Computer. Wenn ich auf den Button klicke, muss ich mich darauf verlassen, dass das die richtige Funktion war, dann muss mir das Bild irgendwie sagen, das passiert. Ich verwechsel zum Beispiel bei OpenOffice immer den Button für die Zeichensatzvergrößerung mit dem für die Seitenansicht. Auf beidem ist eine Lupe drauf. Und was macht dieser Button jetzt? Hätte ich dafür eine Kommandozeilenfunktion, wo ich einfach sagen kann, vergrößern oder Seitenansicht, wo das halt richtig draufsteht als Text, dann könnte ich mich damit leichter
behelfen. Lieber Klaus Knopper, ich muss jetzt auf den Button drücken. Wir haben schon wieder so lange geredet und so interessant geredet. schönen Dank, dass ihr beide bei uns wart, mal wieder, und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Ja, und ich mache noch einen Nachsatz: Wenn ich editiere, da gehe ich noch nicht mal in den Open Office, sondern gehe ich in den einfachsten Editor, mache dann Cut und Paste fürs CMS und schiebe das dann rüber. Also nicht so, dass ich da in bunten Flächen da Texte schreiben würde.
Du bekommst von mir einen Bleistift und einen Notizblock. Ja.
Jetzt haben wir vielleicht jemanden zu Gast, der mir die Frage beantworten kann, warum meine Spracherkennung bei Vista, die ja da automatisch dabei ist, mich nicht versteht. Mein Computer versteht mich nicht, auch wenn ich mit ihm trainiere. Professor Pinkal von der Universität Saarbrücken, wir hatten schon mal das Vergnügen, über so Spracherkennung zu reden. Und ich wurde letztens sogar gefragt, kommt der auch mit dem Fahrstuhl und mit der Sprache? Das war ein Thema, da waren Sie am Gardasee. Heute sind Sie auf der Cebit.
Ja.
Warum versteht mein Computer mich nicht?
Ja, der hat eine schlechte Spracherkennung, nehme ich an. Ja.
Kennen Sie die von Vista, die neue?
Habe ich nicht ausprobiert.
Okay. Aber Sie haben ja selbst eine Sprachausgabe, mit der Sie hier auf der Cebit auch sind und da zeigen, was man damit machen kann.
Sie meinen aber die Spracherkennung jetzt.
Die Spracherkennung, ja.
Spracherkennung ist nicht eine Spracherkennung, die wir selber gemacht haben, sondern das ist Spracherkennung von Nuance, Firma, die inzwischen ungefähr Weltmarktführer, fast Monopolist ist im Spracherkennungsbereich. Die verwenden wir, und die eine Sache ist, man hat die Spracherkennung selber. Die andere Sache ist, dass Sie an der Spracherkennung, wenn Sie dieses also in ein Dialogsystem, eine Dialogoberfläche einbauen wollen, dass Sie viel machen können, tunen können, um die Spracherkennung wirklich gut zu machen. Ja. Und wenn Sie diese beiden Schritte zusammennehmen, dann kriegen Sie was, was heute eigentlich schon sehr ordentlich ist.
Aber das, was mit den Lego-Baustein-Robotern passiert, das hat ein bestimmtes Vokabular. Wie viele Vokabeln sind das, oder ist das frei?
Es ist freies Vokabular. Wir haben auch einen Erkenner, einen sogenannten Embedded-Erkenner, der sich eignet, um ihn in Autos einzubauen. Wir könnten den großen Erkenner nicht gut anbieten, weil der von den Hardware-Anforderungen einfach so ist, dass man den als Privatbenutzer nicht verwenden kann.
War das nicht BMW damals, was Sie uns erzählt haben?
Wir haben mit BMW gearbeitet und haben mit BMW zunächst mit, also auch von der Firma Nuance, einem sehr großen Spracherkenner, der wirklich sehr komfortabel, viel besser ist, gearbeitet. Aber wie gesagt, der kann nicht in die Praxis gehen. Das sind tatsächlich im Wesentlichen entweder Forschungssysteme oder Sie brauchen den für Telefonieanwendungen, wo Sie einen großen Server haben.
Ja. Lego habe ich eben gehört, Lego Mindstorms, das sind ja diese Roboterbaukästen. So, und wie kam ich jetzt auf die Verbindung von Ihrer Lösung, von Ihrer Software zu meinem Lego-Roboter? Wie kann ich den damit steuern? Wie geht das?
Das geht so, dass Sie das System, Dialogos heißt das, unser System für Dialogdesign, das installieren Sie. Das kommt mit einer Schnittstelle zu dem NXT-Stein von Lego, zu NXT.
Das heißt also auf meinem Heimrechner mit einem Windows-Betriebssystem, das kann auch ein älteres Betriebssystem sein. Und da wird an die serielle oder an die USB-Schnittstelle so ein Verbindungsteil angeschlossen.
Geht über Bluetooth.
Geht über Bluetooth.
Und zwar haben wir festgestellt, wir haben eine Version zu verkaufen angefangen und die Leute haben gemeckert, dass es einfach sehr, sehr schwierig war, Bluetooth überhaupt zum Laufen zu bringen mit NXT. Und wir liefern jetzt mit eigentlich Schnittstellen für alle gängigen Bluetooth-Varianten.
So, und jetzt kann Ihre Software über diese Bluetooth-Schnittstelle eine Verbindung aufbauen zu diesem Lego-Rechner, der ja in diesen Lego-Modellen drin ist.
Richtig.
So, und wie kann ich jetzt mit meinem Sprache denn diese Roboter steuern? Muss ich die anlernen oder haben die einen Grundschatz? Oder?
Lego NXT ist ja quasi eine sehr einfache Programmiersprache, mit der Sie Roboter übrigens auch sehr schön grafisch programmieren können. Ja? Und Sie schreiben kleine Programme. Sie brauchen zum Beispiel, wenn Sie sagen, dem Roboter sagen, der fährt in der Gegend rum, bieg mal nach rechts ab, dann wollen Sie, dass der eine 90-Grad-Bewegung macht. Dann können Sie 2, 3 NXT-Kommandos miteinander kombinieren, die dafür sorgen, dass der die Fahrtrichtung ändert und dann nach einer bestimmten Zeit auch stoppt. Ja, das ist ein kleines NXT-Programm und das sprechen Sie aus diesem Dialogsystem, dem Dialogsystem, direkt an.
Sprechen Sie mal so, als würden Sie mit einem Legostein sprechen.
Ich würde zum Beispiel sowas sagen wie, jetzt fahr mal ein Stück vorwärts, noch ein kleines Stückchen und jetzt ein bisschen nach links. Siehst du was? Ja, fahr mal dahin, greif dir mal den Legostein. Wie sieht der aus? Was hat der für eine Farbe?
Hört sich an wie Star Trek. Die sprechen mit ihrem Computer genauso auf einer hohen Ebene.
Ja, das ist für mich eigentlich
auch immer... Sagt der dann gelb oder grün oder blau?
Oder? Ja, das ist so ein bisschen eine kleine Enttäuschung für uns. Ja. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Es ist eine kurze Erfahrung. Wir haben nicht systematisch getestet. Aber die Farberkennung, das ist ein zusätzlicher Sensor für Lego Mindstorms, die ist nicht sehr überwältigend. Also er kann im Moment, unserer kann blau und nicht blau unterscheiden. Und wir haben den auch durch unterschiedliche Beleuchtung nicht dazu gekriegt, was anderes zu machen. Vielleicht machen wir was.
Eine Filterfrage, oder?
Vielleicht machen wir was falsch. Der muss eigentlich also nach dem Potenzial, was er haben sollte, eine ganze Reihe von Farbtönen unterscheiden können.
Aber die Sprachbefehle, welche erkannt werden, werden auf meinem Heim-PC übersetzt in Steuerkommandos, die zu dem Lego-Teil gehen. Denn das hat ja selbst gar keine Spracherkennung.
Das hat keine Spracherkennung, aber es ist so. Ich kläre mal die Kette. Ja? Es geht rein das Sprachsignal. Sie bekommen vom Spracherkenner eine Kette, eine Wortkette, die er für die Wortkette hält, die er verstanden hat. In dieser Wortkette kommen Inhaltswörter vor. Diese Inhaltswörter bauen wir zusammen zu einer, sagen wir mal, hochtrabend Bedeutungsrepräsentation, semantischen Repräsentation der Spracheingabe. Und die entspricht dann genau einem NXT-Kommando. Und dieses NXT-Kommando, das wird dann über Bluetooth an den NXT-Stein abgesetzt und ausgeführt. Und typischerweise haben wir auch immer sprachlichen Response. Das heißt, der Roboter sagt uns dann auch gerade, dass er es verstanden hat, dass er es macht, dass er es gerne macht oder ungerne macht, weil das den Leuten Spaß macht.
Die Sprachausgabe sitzt dann im Roboter?
Nein.
Das kommt wieder zurück.
Die ist auch wieder, also Roboter, die Interaktion ist wirklich nur die, dass ein NXT-Kommando über Bluetooth zum Roboter geht. Und das Sensorinformation vom Roboter
über Bluetooth.
Wieder über Bluetooth zum Laptop geht.
Das und wird als Sprache ausgegeben.
Ja. Richtig. Nun ist das ja ein schulisches Projekt, das soll ja in Schulen Anwendung finden.
Ja.
Welche Kinder sollen denn damit was lernen?
Wir haben im Moment nach meiner Information an den 30.000 weiterführenden Schulen in Deutschland ungefähr an 7.000 oder 8.000 Schulen bereits Lego Mindstorms, das im Technikunterricht, im Informatikunterricht verwendet wird, sich ganz, ganz großer Beliebtheit erfreut. Und das sind genau diese Schüler, das heißt, das sind typischerweise, würde ich mal sagen, Schüler vom, weiß ich nicht, 7., 8., 9. Schuljahr an, legen Sie mich nicht fest, die dann spielerisch Informatik, Robotik lernen. Und was wir ihnen zusätzlich anbieten, ist, dass also erstmal eine vom Strukturellen natürlich schöne neue Anwendung noch dazu kommt und dass sie zweitens die Roboter, die sie bauen, dass die nicht mehr so ein bisschen dieses autistische Gepräge haben. Ja, man programmiert die und dann guckt man zu, was die machen, sondern sie können tatsächlich anfangen, sich mit denen wie von Mensch zu Roboter, also angenehm zu unterhalten. Was übrigens jetzt nochmal zur Klientel, um das zu sagen, ganz interessant ist, was vor allen Dingen Mädchen anspricht. Ja, wir haben also da, wo wir Sprachtechnologie mit in die Informationstechnologie reinbringen, haben wir ganz signifikant bei Informationsveranstaltungen immer ganz überdurchschnittliches Interesse von Schülerinnen.
Ist ja schön, denn die sind ja bisher bei Computerthemen meist unterrepräsentiert.
Ja, das, ich glaube, das hört aber irgendwann wieder auf, das Interesse an diesen technischen Dingen. Habe ich auch schon gehört, dass sie so mit 15, 16 Jahren geht's mit dem Schminken los und oder noch viel früher heutzutage und dann hört das plötzlich wieder auf.
Ja gut, aber man vergisst es ja.
Wann machen die jetzt die Technik, vor dem Schminken oder hinter der Schminkphase?
Oder während des Schminkens.
Eine Sache würde mich noch interessieren dabei. Wir haben also einmal Lego als Mindstorm, als Kasten, den ich mir kaufen muss. Und bei diesem Lego-Baukasten ist ja auch die Kommunikation vom Computer zu dem Modell schon mit drin. Aber die Software, welche die Spracherkennung macht und auch die Sprachausgabe macht und das Erkennen der eingegebenen Befehle, die muss man extra kaufen.
Richtig, ja.
So, und die wird auf einer üblicherweise CD geliefert. Was kostet die?
Die kostet im Moment noch Messepreis 79 €, die Einzellizenz. Die hat die Spracherkennung und eine Stimme als Sprachausgabe, wahlweise übrigens beides Deutsch und Englisch, wird demnächst ein bisschen teurer, 98 € kosten. Und die Schullizenz kostet um die 500 €. Da haben Sie dann aber nicht nur Deutsch, sondern Sie haben Spracherkennung Deutsch und Englisch und Sie haben jeweils eine männliche und eine weibliche Stimme drin.
Mhm. Und die Installation, ist die Menü geführt oder muss man da viel rum?
Vom Auspacken der DVD, bis Sie Ihren ersten selbstgemachten Dialog ausprobieren können, dauert es 10 Minuten, würde ich sagen. Sie fahren es hoch und wenn Sie den NXT-Stein angestellt haben, dann wird die Bluetooth-Verbindung automatisch gemacht und Sie können dann sofort loslegen. Das geht ohne Programmieren, das geht nur mit grafischen Mitteln. Sie können auch viel programmieren übrigens. Ja, Sie bauen Diagramme auf und Sie können dann in die einzelnen Diagrammknoten sozusagen reingehen und können da Riesenprogramme schreiben. Aber Sie können sehr interessante Sachen schon machen, also nur auf der grafischen Oberfläche.
Klingt nach sehr viel Spaß, aber sagen Sie ganz schnell noch zum Schluss, ja, klappt der Fahrstuhl wieder?
Ja, und zwar, wir hatten uns kürzlich drüber unterhalten, ja. Ja, und der Fahrstuhl, den wir 2000 gebaut hatten, ist ja aus irgendwelchen undurchsichtigen Hardware- und Betriebssystemgründen irgendwann endgültig stehen geblieben.
Abgestürzt
nicht, das tut er nicht. In der Sprachtechnologie sind wir nicht so vermessen, dass wir sicherheitsrelevante Funktionen bedienen. Wir haben jetzt aber einen Fahrstuhl in einem anderen Gebäude. Der spricht und hört, und er spricht und hört in drei Sprachen und er kennt diese Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch auch von allein.
Wird sich der Zuhörer freuen darüber, dass der hatte doch große Probleme und hat gesagt, komm, der Fahrstuhlmann denn auch? Und dem werde ich sagen, ja, er war da und hat gesagt, alles ist in Ordnung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, einen schönen Tag noch auf der Messe. Ihnen ebenfalls. Danke.
Technik ist nicht jedem gegeben. Ich habe heute etwas gelernt. Wahnsinn, 80 Wattstunden pro Stunde. Also das muss ich erst noch verdauen.
Aber es, und wir alle kennen sogar den Autor.
Echt?
Ja, Daumen hoch.
Daumen hoch, was heißt
das? Wir sind fertig mit der Sendung.
Was sagen wir denn? Immer?
Wir sagen C-Büt.
Nein, E-Büb.
C-Büt.
E-Büb.
Ich will nicht in die Büt. Zickezack, zickezack.
Jetzt, ist aber gut. Und tschüss. Bis morgen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computer Club 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.